Hackmans MMA Show mit Sebastian Hackl auf meinsportpodcast.de.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Hackmans MMA Show, Episode 114. Wir sprechen heute über UFC Vegas 43. Das Event fand am vergangenen Wochenende statt und wir, das sind Flo und ich. Flo, wie geht's dir?
Ach ja, ich kann an sich nicht klagen. War gestern auf einem Weinfest, seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder ganz dezent einen Sitzen gehabt. Morgen einen recht harten Arbeitstag vor mir, aber wenn das die Dinge sind, wegen denen man klagt, dann ist das eigentlich ein Zeichen, dass man keine Probleme hat und dass es einem ziemlich gut geht. Und dir?
Ja, mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann, muss ich sagen. Also momentan redigiere ich auch noch Drehbücher, also arbeite an einer Doku, aber das würde zu weit führen. Eines der Events, das mich momentan beschäftigt, ist GMC 26. Also nächstes Wochenende sehen wir beide uns ja auch tatsächlich mal in Oberhausen, in der König-Pilsner-Arena. Da werde ich kommentieren für eine der größten Promotions hier in Deutschland. Ich freue mich, meine erste Live-Veranstaltung seit 2 Jahren, bin da tatsächlich ausgehungert. Aber insgesamt war es ein anstrengendes Jahr, viel zu tun. Jetzt darf ich nochmal reisen, dann Ende des Jahres nochmal UFC 269, meine ganzen Wrestling-Sachen, meine Livestreams, der Podcast hier. Ich freue mich auch auf Weihnachten mit den Kiddies mal ein bisschen ruhiger zu machen wieder, muss ich ganz ehrlich sagen. War ein bewegtes Jahr.
Ja, du, ich kriege das ja nur beiläufig mit, aber vielleicht an alle Zuhörer so, klagt da nicht grundlos. Also das kann ich sogar ich schon aus der Außenwahrnehmung so bestätigen. Ja, du hast schon ein, zwei Projekte, aber die sind ja auch durchweg spannend und ich merkte dann ja auch doch oft an, dass du Spaß in deiner Arbeit hast.
Auf jeden Fall, Spaß habe ich immer, aber es war viel los dieses Jahr. Trotzdem, es ist einfach Fun und wenn man sich die vergangene Veranstaltung hier anschaut, die habe ich zwar nicht selbst kommentiert, aber wir machen natürlich einen Podcast drüber, ist ja klar. Da gab es auch einiges zu sehen, was mir als erstes Mal auffällt, wenn ich hier bei Wikipedia auf Results klicke, alle Vorkämpfe, die komplette Prelim-Card, jeder einzelne Kampf durch Decision entschieden worden und auch auf der Main-Card gab es nur eine vorzeitige Entscheidung, da sprechen wir noch drüber, Tyler Santos besiegt Joanne Wood, die ja früher Calderwood hieß, durch Submission in der ersten Runde, alles andere ging komplett über die Runden, sieht man nicht so oft.
Und Backtakes mit Body-Triangles sind auch irgendwie so ein roter Faden, der sich durch die Karte zieht. Der ist auch in fast jedem zweiten Kampf hat irgendjemand seinen Rücken hergegeben und wurde durch ein Body-Triangle kontrolliert. Das war auch so eine Gemeinsamkeit der Kämpfe. Ja, du, kann ich immer krachen, kann ich immer jemand umfallen, aber heißt ja auch nicht, dass die Karte zwangsläufig wirklich langweilig war. Gibt schon ein paar Kämpfe, an denen ich noch echt Spaß hatte.
Auf jeden Fall, wir fangen wieder an von oben nach unten. Wir beginnen mit dem Main Event im Bantamgewicht der Frauen. Misha Tate, die Nummer 8 der Division, bestritt ihren ersten Main Event seit ihrer Rückkehr. Über ihre lange Karriere haben wir ja in der zurückliegenden Ausgabe explizit gesprochen. Misha Tate ist eine wandelnde Hollywood-Story, so würde ich mal in Worte verpacken. Sie war Champion, ist dann zurückgetreten, sie ist jetzt Mutter, hat eine Familie, das zweite Baby hat im vergangenen Sommer das Licht der Welt erblickt. Das ist eine Powerfrau, die jetzt ins Octagon zurückgekehrt ist und zwar nicht irgendwie. Sie ist erstens mal in der besten körperlichen Form ihres Lebens, dann hat sie in ihrem ersten Kampf nach der Rückkehr gleich mal die 44-jährige Marion Renault besiegt. Okay, eine 44-jährige Kämpferin in ihrem letzten Kampf zu besiegen, das ist gut, aber wenig aussagekräftig, da waren wir uns auch einig. Dieser Kampf hier, Flo, war hingegen eine richtige Standortbestimmung, so würde ich das mal ausdrücken wollen.
Ja, könnte man wirklich so auslegen. War natürlich, wenn man sich im Vorhinein anhört, was ihre Ambitionen war, aber gut, man muss natürlich auch zu den Sternen greifen und groß denken, wenn man auf so einer Bühne performt, dann war das natürlich eigentlich so der erste Step in die Richtung, in die sie wollte und ja, bei dem ist sie natürlich klar gestolpert, sage ich mal vielleicht, aber ja, Standortbestimmung vielleicht ganz gut, du hast auch von der körperlichen Verfassung gesprochen, die war auf jeden Fall auch top, tipptopp auf jeden Fall, aber sie wirkte natürlich trotzdem deutlich kleiner als Caitlin Vieira. Hat, glaube ich, auch viel der Stand ausgemacht. Das muss man fairerweise dazu sagen. Aber mir tatsächlich, wenn ich vielleicht direkt mal da anknüpfen würde, wo du da gerade für mich irgendwie so die Richtung hinbestimmt hast, wenn es um die körperliche Verfassung geht, ist so der Gedanke aufgekommen, dass sie vielleicht gar nicht in der, ja, mit den genetischen Grundbedingungen gesegnet ist, um im Bantamgewicht anzutreten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das einige Zuschauer als sehr eigenartigen Kommentar oder sehr eigenartige Überlegung mir auslegen würden, und ich versuche so förmlich auszudrücken, wie es geht, aber was mir tatsächlich so ein Gedanke war, war, wie ausgeprägt ihre sekundären Geschlechtsmerkmale denn doch sind. Ich weiß, es ist ein sehr, sehr eigenartiger Kommentar, aber wenn man sich anschaut, wie die meisten Top-Sportlerinnen irgendwo aussehen, ist das eine Gemeinsamkeit, die man bei ganz, ganz wenigen Leuten sieht. Und wie gesagt, ich weiß, wie eigenartig die Richtung ist, die ich da irgendwo gedanklich bestimme, aber letztendlich ist es Körpermasse, die dir, wenn es um die Athletik geht, keine Vorteile mit sich bringt, und vor allem eben auch Körpermasse, die du eben auch nicht entwässern kannst. Und wenn man, also ist es irgendwo so der einzige Ansatz, den ich greifen kann, wenn ich drüber nachdenke, woran ist es denn gescheitert? Denn wie du gesagt hast, die Frau hat ein Sixpack, die Frau hat konditionell eigentlich gut ausgesehen. Die Frau hat sich, glaube ich, körperlich sehr, sehr gut vorbereitet, und die wird auch ihren Weight Cut, ich meine, die hat ein gutes Team hinter sich, professionell gestartet haben, aber sie war einfach für sich ganz, ganz klar unterlegen, wenn es irgendwie auch in Clinch-Situationen ging, wenn es um Takedown-Versuche ging, wenn es darum ging, wie entschlossen kannst du da einen Underhook zum Beispiel einfach mal hochzerren und so einen Takedown eben verhindern. Caitlin Vieira war einfach für mich eine Gewichtsklasse schwerer. Und ich glaube tatsächlich, es liegt daran, um direkt mal mit dem banalsten Gedanken vermutlich für viele Zuhörer hier reinzubrechen. Ja, ist ein Thema, das ich tatsächlich auch schon mal in der Folge meines alten Podcasts besprochen habe, bei dem wir irgendwo so philosophiert haben, was denn Regeländerungen sind, die man potenziell im MMA einführen könnte, die wir gutheißen würden. Auch eine Sache, die ich bei Joe Rogan aufgeschnappt habe, es gibt Überlegungen, und das würde wohl gehen, solche Körpermasse tatsächlich wegzurechnen. Letztendlich wäre es nur fair. Und wie gesagt, wenn man sich mal vor Augen führt, die allermeisten Frauen sehen körperlich anders ausgeprägt, gebildet aus, die wirklich auf diesem Leistungsniveau bestehen und da irgendwo Gewichtsklassen dominieren. Naja. Sehr eigenartig. Ja, ich rede über Titten, aber es ist ein Thema. Also, woran scheitert das? Warum war die Frau so viel weniger kräftig?
Warum war sie so viel weniger kräftig? Das kann ich nicht sagen. Ich möchte mal von ganz vorne anfangen, was du gesagt hast. Ich habe jetzt echt Fragezeichen über meinem Kopf. Ich weiß nicht ganz, wo du da hin wolltest, wo du da raus wolltest. Ich weiß es nicht ganz. Aber ihre Ambitionen sind auf jeden Fall mal, sie will Champion werden. Das hat sie in der Fight Week gesagt. Okay, ich glaube, das muss sie hier ein Stück weit revidieren. Champion wird sie, glaube ich, nicht mehr werden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich hier bei Vieira, können wir darüber diskutieren, einen zukünftigen Champion im Octagon gesehen habe, weil der derzeitige Champion so dominant und so stark ist. Dennoch hat Misha Tate nach dem Kampf gesagt, es geht auch darum, Spaß zu haben, und sie hatte Spaß im Octagon. Und wo ich anfangen möchte bei ihr, ist bei ihrer Toughness. Ich finde, sie ist extrem tough. Sie ist eine Frau, die bereit ist, viel zu nehmen, um ihren Gameplan zu implementieren. Wirklich, wirklich tough Cookie, Misha Tate. Sie heißt ja Cupcake, also da ist das Cookie ja nicht weit weg. Und sie, was mir auch gefällt, sie macht es nicht wegen dem Geld. Und ja, du hast natürlich recht. Man hat gemerkt, sie hatte Probleme mit der Distanz. Ihre Gegnerin war viel länger, war schneller, hatte mehr Schlagkraft. Aber dennoch hatte Misha Tate in diesem Kampf Szenen, und es war ein knapper Kampf für mich. Ein Kampf, der nicht so knapp hätte sein müssen, wenn Caitlin Vieira sich mehr getraut hätte und nicht so respektvoll erstarrt wäre manchmal. Wenn sie mehr versucht hätte, das Tempo vorzugeben, die Pace zu setzen, dem Kampf ihren Stempel aufzudrücken. Sie hat ja in der dritten, vierten Runde dann sogar aus der Konterposition, aus dem Rückwärtsgang gekämpft, was ich nicht so begrüßt habe. Also ich fand, dass sie es unnötig spannend, unnötig knapp gemacht hat. Möchte aber auch wirklich nochmal ganz explizit diese Toughness loben und diesen Fighting Spirit von Misha Tate, die Mitte 30 zurückkehrt, die ihre körperliche Form extrem verbessert hat und am Ende einiges hat einstecken müssen. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Augenhöhle in Ordnung war. Das linke Auge war dick geschwollen. Sie hat das Gesicht war ordentlich zermartert. Die hat ausgeschaut, als hätte sie in eine Brotmaschine reingeguckt, und zwar nicht mit den Händen. Und trotzdem ging das Ding hier über 5 Runden, und auf Twitter war das heiß diskutiert. Also viele hatten Tate vorne.
Weil sie besser gekämpft hat. Sie hat den Kampf durch Physis verloren. Also Dean Thomas wurde Runde 4 eingesetzt, kurz eingeblendet, hat seinen Kommentar abgeben können. Und der hat es für mich perfekt auf den Punkt gebracht. Vera verliert diesen Kampf mehr, als dass ihn Tate gewinnt. Als dass ihn Misha gewinnt. Also das ist so, ja, wie du gesagt hast, sie war im Rückwärtsgang und sie hat den Kampf für mich wirklich durch physische Kraft gewonnen. Und ich habe mir eben nochmal die Rankings aufgerufen. Wenn ich mir Armdrücken vorstelle, verliert Misha Tate da wirklich jedes Duell
Das ist, glaube ich, auch ein
im
zentraler Punkt,
Bantamgewicht.
den wir hier analysieren müssen. Dieses Game hat sich einfach verändert. Vor allem bei den Frauen sind die physischen Qualitäten mehr in den Vordergrund gerückt. Man hat hier gesehen, Caitlin Vieira ist schneller. Sie richtet einfach mehr Schaden an. Sie hat nicht unbedingt mehr getroffen, aber ihre Treffer waren deutlich härter. Ihr Jab war länger. Sie wirkte wie eine Kämpferin. Ich glaube, sie hatte eine Takedown-Defense um die 92, 93%, die du ganz schwer manövrieren kannst. Da musst du ganze Kraft aufbieten, da musst du extrem dynamisch sein und da musst du auch eine gewisse Explosivität mitbringen bei den Level-Changes und so weiter. Ich glaube, das ist kein technisches Problem bei Misha Tate in den Grappling-Situationen. Da hat es eher an den Körnern gefehlt. Sie konnte sie nicht drehen, sie konnte sich die Underhooks nicht so holen, wie sie wollte. Sie konnte sie im Clinch nicht richtig festhalten. Und das zeigt ja, wie sich dieses Game entwickelt hat. Nochmal zum Lob für Misha Tate, wenn wir nochmal sagen und aufdröseln wollen, was sie alles geleistet hat. Sie war nicht nur UFC-Champion im Bantamgewicht, sie war Champion bei Strikeforce. Sie hat viele Ringertitel gewonnen, war Washington State Wrestling Champion. Also die Frau hat wirklich ein Pedigree. Die hat einen Ruf, die hat Errungenschaften, die sie in der Vitrine stehen hat, im Bereich Ringen. Aber was sich da getan hat, vor allem im weiblichen MMA, das ist aller Ehren wert. In den vergangenen Jahren hat sich das rasant entwickelt. Das ist mit einer Vehemenz passiert, dass man wirklich von Veranstaltung zu Veranstaltung enorme Verbesserungen beobachten kann. Und bei den Männern ist es auf einem Niveau, wo Mikroanpassungen passieren. Bei den Frauen sind in den vergangenen Jahren so viele gute, schnelle Anpassungen passiert, dass die auch ein Niveau erreicht haben, wo man sagt, ey, das ist aller Ehren wert, was da passiert. Das ist ein Main Event, den will ich sehen. Das kann ich respektieren und das gefällt mir. Da bin ich 5 Runden am Bildschirm und versuche da die Unterschiede auszumachen. Denn nochmal, es war ein richtig knapper Kampf.
Ja, war's. Auf jeden Fall war's. Du hast absolut recht, wenn es um die Geschwindigkeit geht, die in der sich diese Gewichtsklasse entwickelt. Definitiv ähnliches, nicht in dem Tempo, aber erlebt man vielleicht noch bei den Männern im Schwergewicht. Ich habe ge das Gefühl, auch da kannst du nicht mehr irgendwie die Physis von, also nicht mehr lange zumindest, die Physis von vielen Leuten dort mit sich bringen, dort mitbringen. Aber ja. Ich weiß am Ende des Tages gar nicht, was ich an positiven Worten da verlieren soll. Wie du gesagt hast, Misha Tate war technisch die bessere, die war für mich die deutlich engagiertere, sie war viel mehr unterwegs, sie hat auch eigentlich eine größere Varietät an Techniken gezeigt, sie hatte hier und da ja mal ein paar Frontkicks, sie hat, wie du gesagt hast, technisch eigentlich sehr gut zum Takedown oft geshootet, sie hat ja letztendlich es gut geschafft, Distanzen zu verkürzen und dann auch wieder versuchen rauszugehen, aber die härteren Treffer, alles schon gesagt, hatte eben Vieira. Und wenn ich mir halt vor Augen führe, dass ich glaube, Misha Tate schafft es nicht, noch weiter runter zu cutten. Ich glaube, sie ist körperlich einfach ein Bantamgewicht
Das glaube ich auch.
und verliert diesen Kampf einfach nur durch Physis gegen eine Frau, die offenbar weniger Technik mitbringt, dann muss man ja weiterdenken mit den Ambitionen, die sie gebracht hat, wird es eben auch mal eine geben, die genauso physisch überlegen sein wird und wo die technische Differenz nicht ganz so groß ist.
Wobei ich da
Sie
nochmal reingrätschen möchte. Von hart rechts außen, denn ich glaube, technisch, das muss man aufspalten. Misha Tate hat im Grappling gute Technik gezeigt, wenn sie diese lange Distanz überwinden konnte. Wir haben ja verschiedene Distanzen präsentiert gesehen. Das muss man tatsächlich aufspalten in diesem Kampf. Wenn man die lange Distanz ausblendet, da hat Vieira für mich mit dem langen Jab dominiert. Und auch wenn Vieira das Ding wieder lang machen konnte und rausgegangen ist, hat sie Tate bestraft. Wenn wir von der Boxing Range sprechen, so fast schon Pocket-Distanz, da hat Tate guten Schaden anrichten können. Da hatte sie ihre Szenen. Aber es waren immer so vereinzelte Nadelstiche. Dieser eine Frontkick, der ist mir auch hängen geblieben. Aber direkt danach fängt Vieira das Bein ab und beim Rausgehen bestraft sie sie sofort wieder. Beim Grappling war es auch so, dass Tate verschiedene Situationen initiieren wollte, aber diese initiierten Situationen dann zu einem Ende zu führen, das war sehr schwierig für sie. Am Zaun eine Position zu bekommen, wo du wirklich Aussichtsreiches generieren kannst, das ist ganz selten vorgekommen. Und das nochmal meine Meinung dazu.
Ja, ich bin da bei dir, aber wenn die in der Boxing Exchange, Tate hatte auf jeden Fall viel mehr Treffer, aber für mich in drei Szenen, die in dieser Distanz abgelaufen sind, hatte Misha Tate in zwei von drei mehr Erfolge.
Ganz
und
genau.
In einem von drei haben irgendwie beide getroffen. Mhm. Und es hat für mich aufsummiert, war das ja letztendlich gleich schwerwiegend. Also wenn Vieira da wirklich wild reingesprungen hat, dann hat es halt wehgetan. Und durch also noch eine Situation, noch eine Distanz, die man gegen Ende häufiger gesehen hat, muss man natürlich auch nochmal berücksichtigen, ist der Clinch. Es gab Szenen, wo Misha Tate eine Hand im Nacken hat, eigentlich eine viel bessere Position hat, um den Körper zu kontrollieren, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, für sie ist dieser Clinch viel anstrengender und Vieira hatte einfach nur wild auf den Körper eingeschlagen und Tate hat den aufgrund von Schmerzen, von der Außenwahrnehmung zumindest, würde ich so einschätzen, gelöst. Also, ja, ich mache es mir vielleicht sehr einfach. Ich komme mir letztendlich auch nicht ganz so mehrdimensional denkend vor, aber ich komme bei allen irgendwo Szenen, die ich durchdenke, immer auf den Schluss, Physis hat diesen Kampf entschieden.
Ja, das war mit Sicherheit ein großer Faktor. Und dazu, um das zu belegen, nochmal Folgendes. Caitlin Vieira macht Jiu-Jitsu, seit sie 12 ist. Sie war sehr erfolgreich im Judo. Sie hat Titel gewonnen im Ringen. Also die ist da kein unbeschriebenes Blatt, die ist da durchaus bewandert in diesen Dimensionen des Kampfsports, des Mixed Martial Arts. Und auch deswegen ist Misha Tate nicht zum Erfolg gekommen. Deswegen waren ja auch die Situationen, die man am deutlichsten bewerten kann, im Stand. Da haben sie sich neutralisiert, auch wenn Tate, kommen wir gleich noch dazu, wenn wir ein bisschen noch Runde für Runde rangehen, durchaus Erfolge hatte. Im Stand hatte man einfach das subjektive Empfinden und natürlich ist das ein zweischneidiges Schwert, das heranzuziehen, aber wenn man den Schaden vergleicht, den beide angerichtet haben, wenn man nach 5 Runden beide sieht, man sieht das Gesicht von Misha Tate und man sieht das Gesicht von Caitlin Vieira. Wie gesagt, immer zweischneidiges Schwert, mit Vorsicht genießen, dieses Kriterium Schaden, aber stell dir mal vor, der Kampf wäre 10 Runden gegangen. Irgendwann hätte Misha Tate nicht mehr weitermachen können, auch wenn beide gleich oft treffen, weil einfach mehr Pop, da war mehr Snuggness dahinter, hinter diesen Schlägen, hinter diesen crispen Schlägen durch die Mitte von Caitlin Vieira und das hat's entschieden. Ganz kurzer Breakdown vielleicht noch Runde für Runde. Mir ist ganz am Anfang bei Runde 1 aufgefallen, Vieira hat mehr Power. Das habe ich direkt gespürt. Das war das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe, außer dem zweiten Punkt. Am Ende hat Vieira noch einen Takedown probiert, den hat Tate gut vermieden, gut gesprawlt und die Trainer haben dann auch direkt gesagt zu Vieira, keine Takedowns, wir wollen keinen Bodenkampf sehen von dir, mach so weiter, bleib in der Schlagdistanz, richt da Schaden an, das war der Gameplan. Vielleicht hat sie das auch ein bisschen unterbewusst limitiert, denn vom Naturell ist sie eine Ringerin, eine Judoka, auch eine Jiu-Jitsu-Kämpferin. Aber im Endeffekt war es die Dimension, wie du schon sagst, wo man den deutlichsten physischen Unterschied auch erkannt hat, obwohl die Technik gar nicht mal so unterschiedlich war. Also da sind sie durchaus auf ähnlichem Niveau.
Es gab in der gleichen Runde auch ja noch vorher einen Takedown-Versuch von Misha Tate. Der wurde einfach nur, die wurde mit Underhooks gegriffen, problemlos, ohne dass sich irgendwie überhaupt nach vorne gelehnt wurde, nach oben gedrückt. Also ja, du hast auch gesagt, hast du gesagt, dass die Vieira selbst schneller vorkam? Also da würde ich, glaube ich, sogar nicht mitgehen. Ich habe auch das Gefühl, also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass Tate so ein bisschen flinker ist, wird sicherlich auch durch die Art und Weise, wie sie sich bewegt hat, irgendwie nochmal entstanden sein.
Lass mich redefinieren, was ich mit Schnelligkeit meine. Bei Schnelligkeit meine ich, wie schnell wird der Jab abgefeuert zum Beispiel. Ja, okay. Der kommt pfeilschnell, messerscharf durch die Mitte. Bei Tate habe ich das nicht gesehen. Und auch wenn sie die Rechte nachzieht, Vieira, bei Tate war es eher so, Level Change, ich gehe zum Körper und komme dann oben mit der Overhand. Das hatte Vieira gar nicht nötig. Der Papp mit dem Jab vorbereitet und wenn die Rechte nachgezogen hat, das ging so schnell. Da hat man auch ein paar Mal gesehen, das hat richtig Eindruck hinterlassen bei Miesha Tate. Das hat dir gar nicht geschmeckt. Und da kommt wieder dieses Stichwort Toughness zur Geltung. Denn dass du unbeirrt weitermachst, wenn dir, du hast gesehen, am Ende hatte sie einen Eisbeutel auf dem Auge, wenn dein Jochbein schmerzt, wenn das Auge zuschwillt, das hat sie gespürt und zwar ab Runde 2 schon. Wenn du so unbeirrt weitermachst, wenn du weißt, ich will Distanz verkürzen, ich will Clinch initiieren, vielleicht komme ich auf den Rücken, vielleicht klappt es wie damals bei Holly Holm und ich kann dann den Kampf zum Ende hinaus mit einer Grappling-Situation entscheiden, das war schon durchaus so Plan A, Punkt 1 von Miesha Tate. Wenn du das durchziehen kannst, wenn du so tough bleibst, so konzentriert, so fokussiert, obwohl Schmerzen da sind und obwohl du merkst, die ist länger, die ist vielleicht auch stärker als ich, das spricht für Toughness, das ist Zähigkeit, das ist Härte und das ist etwas, das dich lange in diesem Game trägt. Und Miesha Tate hat nicht jeden Kampf gewonnen in ihrem Leben, aber sie ist lange dabei, sie ist jetzt wieder dabei und das ist vielleicht ihre hervorstechendste Eigenschaft in meinen Augen.
Also ein Champions-Mindset hat sie definitiv, aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie sich auf den aber auch immer nochmal berufen muss. Also die hatte schon, wenn du mich fragst, ein Wechselbad der Gefühle hier und da. Also dieses unbeirrt weitermachen, boah, da würde ich auch eher rausgehen. Also du wolltest nach Runde für Runde den Kampf besprechen. Runde 2, relativ früh zu Beginn, kriegt sie eine rechte Hand ab und ich hatte das Gefühl, die hat Eindruck gemacht und die hat sie mal eine Minute lang ein bisschen verunsichert. Also ja, sie hat sich immer wieder darauf berufen und das ist natürlich auch eine Qualität, aber die hat phasenweise schon auch verstanden, was da passiert.
Ja, ich denke, Runde 2 war knapper als Runde 1, wobei auch Runde 1 knapp ist. Aber ich würde tatsächlich beide Runden für Vieira geben. Mein Gefühl war durchwegs, auch wenn der schöne Frontkick da war von Miesha, dass mehr Power zu spüren ist. Du merkst an der Reaktion des Gegenübers, wo der Bartel hier den Most herholt, ne, wie man so schön sagt. Wenn Tate getroffen hat, war das eine andere Reaktion, als wenn Vieira getroffen hat. Vieiras Schläge haben Wirkung, haben Eindruck hinterlassen, auch im Gesicht.
Also ich bin bei dem Kampf relativ klar fürs Judging für Vieira, aber hätte in der Runde 2 sogar noch eher gesagt, oder ja, also ich habe es sogar in meinen Notizen steht, kann man wohlwollend Tate geben. Mhm. In der Runde ist dieser Frontkick passiert, da hat sie ein paar Hände wirklich ganz gut durchgebracht. Also ja, wenn man es gut mit ihr meint, von mir aus lasse ich mit mir reden, aber am Ende des Tages, du hast es gesagt, mehr Wirkung eigentlich selbst in dieser Runde bei Seiten von Caitlin Vieira.
Zur Mitte des Kampfes, also Runde 3 und Runde 4, vor allem Runde 4, muss man sagen, dass Tate stärker wurde. Und das lag auch daran, du hast Dean Thomas zitiert, dass Vieira sich aufs Kontern verlegt hat. Miesha hat dann mehr das Tempo gemacht, hat versucht, den Clinch zu forcieren. In Runde 3 hat es noch nicht so gut geklappt, aber ich habe ein paar schöne Legkicks gesehen. In Runde 4 hat sie eine Runde gewonnen. Das habe ich für mich so festgestellt. Sie holt sich dann den Takedown. Klar, am Ende haben beide ihre Szenen, aber auch zu Rundenbeginn hatte Tate eine schöne Rechte ins Ziel gebracht. Sie hat Kontrollzeit verbucht. Das war eine gute Runde von ihr. Caitlin Vieira war mir da zurückhaltend und da muss ich mich nochmal zitieren zu Beginn dieser Ausgabe. Caitlin Vieira hätte hier mehr machen müssen, hätte weniger Respekt haben müssen, ist da so ein bisschen vor Respekt erstarrt. Ich glaube, irgendwann hat sie gemerkt so, ja, das ist ja doch Miesha Tate hier mit mir im Octagon. Zu viel will ich auch nicht riskieren in den Championship Rounds, ne, da habe ich jetzt auch nicht den Erfahrungsschatz, den die hat. Ich warte jetzt mal, was passiert, ich versuche ein bisschen defensiver zu kämpfen. Das hat ihr gar nicht mal so gut getan, finde ich.
Nee, gar nicht. Aber ich habe eigentlich auch so wahrgenommen, dass sie in der Runde sogar verhältnismäßig noch mal mehr Kopftreffer hatte. Also ich weiß gar nicht, ob ich da so mitgehen würde. Kann man ja sicherlich in Zahlen auch noch mal sich ansehen. Habe ich jetzt nicht offen. Aber du hast halt auch von dem einfach offensichtlichen Schaden in Miesha Tates Gesicht gesprochen. Und er hat sich vor allem in der Runde für mich angesammelt. Also ich hatte die ersten 3 Runden noch nicht so das Gefühl, dass die allzu ramponiert sei.
Also sie hat halt in Runde 4, ich habe die Statistik da, waren es 31 Significant Strikes für Miesha Tate und 20 für Vieira. Und auch in Runde 3 war es ein leichter Unterschied. Da waren es 24 Significant Strikes für Tate und 20 für Vieira. Und da fühle ich mich ein bisschen bestärkt, denn meine Wertung wäre Runde 1 und 2 Vieira und meine Wertung wäre Runde 3 und 4 Tate. Für mich hat sie das Octagon eingegrenzt, sie hat die Pace vorgegeben, sie hat die Mitte eingenommen und sie hat sich mit dem Takedown in Runde 4 belohnt. Sie hatte auch in den vorhergegangenen Runden Takedowns probiert, aber da ist sie dann belohnt worden, hat 1,5 Minuten Kontrollzeit verbucht, hatte die schöne Rechte zu Beginn. Über 3 lasse ich diskutieren, bei 4 sage ich auf jeden Fall, die hat Tate gewonnen. Bei Runde 5 müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren, weil da konnte Misha den Takedown nicht mehr holen und hat nochmal richtig Schaden eingesteckt. Also wenn man das Gesicht gesehen hat, die Nase geblutet, das Jochbein geschwollen, das Auge ging zu. Das war eine Runde, wo du sagst, okay, bei den Significant Strikes sind sie fast gleich, aber du musst einfach, ich hasse dieses Wort Schaden, du musst dieses Wort einfach in den Raum werfen, weil man am Ende des Tages ja auch irgendwie greifen muss, warum entscheide ich, wer gewinnt diese Runde. Klar, schlagen gleich, beide gleich viel, aber wir sprechen ja immer vom Effective Striking. Effective Striking ist ja, ich muss mit der Anzahl an Schlägen, die ich mache, auch den Kampf bestimmen, und das hat Vieira auf jeden Fall getan in der letzten Runde. Also es war auch hier so ganz knapp, ich glaube 30 Significant Strikes sind es für Vieira, 33 für Tate, also kleiner Unterschied. Aber Vieira hat der Runde ihren Stempel aufgedrückt. Das hat Wirkung hinterlassen, alles, was sie geschlagen hat.
Ja, 100%. Also ich habe auch nochmal nachgesehen, die Kopftreffer haben sich tatsächlich nicht nochmal angehäuft. Für mich waren sie dann einfach nochmal präsenter im Kopf. Caitlin Vera hatte in dem Kampf, also in der Runde 4, 16 nochmal, Runde 5 dann wirklich 25, hat auch einfach 68 zum Kopf versucht zu schlagen.
Was ich kritisieren muss, das ist, glaube ich, auch ein Faktor, bei dem man sagen muss, durch diese Taktik immer nur zum Kopf zu schlagen, hat sie es unnötig spannend gemacht.
Ja, voll.
Liegt auch an den körperlichen Unterschieden, die hast du ja deutlich erwähnt. Also Tate musste zuerst zum Körper gehen, also mit tiefem Level reingehen, zum Körper gehen, um dann oben rüber zu kommen, weil sie einfach kleiner ist, weil sie kürzere Arme hat. Aber Vieira hat Headhunting betrieben. Das war teilweise schönes Boxen, wobei es defensiv auch nicht einwandfrei war. Aber sie hatte den besseren Jab, sie hatte den schnelleren, den snappy Jab, der es insgesamt für mich auch entschieden hat. Ich glaube, das habe ich jetzt ein paar Mal beleuchtet, sodass man meine Meinung da auch auf den Zeilen und nicht nur zwischen den Zeilen erkennen kann.
Ja, hat man ja früher auch einfach auf ihrer Nase gesehen. Ja, ich glaube, man reibt da schon irgendwo Salz in die Wunden vieler langjähriger UFC-Fans, wenn man irgendwie wenn man Misha Tate gänzlich die Chancen im Bantamgewicht abspricht. Aber wohin willst du mit der Frau gehen? Also ich habe mir die Rankings aufgerufen. War vielleicht eigenartig mit dieser Vermutung, woran es denn liegt, aber ich beobachte das eigentlich relativ häufig, woran es an den, welche körperlichen Merkmale irgendwo dazu führen, dass sie physisch die Unterschiede hat. Aber ich sehe wirklich im Ranking niemanden, mit dem sie allein physisch mithalten könnte, und muss mir dann überlegen, was könnte sie technisch, stilistisch gut besiegen. Gibt es auf jeden Fall ein paar Namen dabei, gibt auch Frauen, die irgendwie gerade nicht so das Momentum haben, keine Ahnung, aber wenn ich an so eine Jana Kunitskaya denke, zum Beispiel, die gerade auch eher auf einer Losing Streak ist, wenn ich es recht im
Jana Kunitskaya ist schwanger. Ist
körperlich. Stimmt, das auch natürlich ein Faktor, der sie einfach aus dem Oktagon draußen hält. Aber wenn man sich dann von mir aus trotzdem theoretisch dieses Aufeinandertreffen, ich meine, es ist eine Frau, die hat in der Gewichtsklasse einen Stempel gesetzt, vorstellt, körperlich ist sie auch deutlich überlegen. Und ja, stilistisch muss sie an einem schlechten Tag erwischen. Darauf zu hoffen, anstelle von Misha Tate, ist halt wirklich kein Los, mit dem man mit breiter Brust in dieser Gewichtsklasse umherläuft und antritt. Weiß nicht. Ja, vielleicht hat sich der Sport wirklich deutlich zu schnell entwickelt. Das hast du ja auch schon ein bisschen angerissen. Und solch eine Frau wurde abgehangen vom Zeitgeist.
Ja, stand auf Platz 8, wird sich ein bisschen verschlechtern, vielleicht aus der Top 10 rausrutschen. Caitlin Vieira stand auf 7, wird keinen allzu großen Sprung nach vorne machen, aber man sieht eine konstante, eine stetige Entwicklung. Jana Kunitskaya hast du angesprochen, gegen die hat sie verloren. Ich glaube, das war ein Punktentscheid. Hab das ein bisschen kritisch gesehen, wie die Judges das damals gewertet haben, aber auf jeden Fall ist eine Leistungssteigerung in den letzten Kämpfen von Caitlin Vieira sichtbar. Sie hatte auch immer gute Gegnerinnen, das möchte ich auch mal festhalten, und das war eine ihrer besten Leistungen. Misha Tate ist ein großer Name, die musst du auch erstmal besiegen, und das wird dir Aufwind geben in Zahlen, in Fakten, in den Rankings, aber auch vom Selbstbewusstsein her. Also sie muss sich mehr zutrauen, Sie hat den Hintergrund als Ringerin und als Grapplerin. Ihr Striking, da ist eine Evolution sichtbar, da ist eine Evolution messbar, muss sich weiter verbessern und dazu gehört auch Selbstvertrauen. Was ich ja auch anraten würde, ist defensiv verantwortungsvoller zu kämpfen. Man hat gesehen, wenn Misha Tate durch die Mitte kommt, in der Boxing Range, in der Pocket kämpft, da war der Kopf einfach manchmal in der Mitte von Caitlin Vieira. Da hat es den Kopf einfach in der Mitte einfach manchmal stehen gelassen. Beide kämpfen übrigens mit dem Kinn sehr aufrecht, das ist mir auch aufgefallen. Das kann bestraft werden. Kurzum, ich möchte beide loben, beide sind taffe Kämpferinnen, sind vielseitige Kämpferinnen, aber meine Kritik ist, was passiert, wenn du beide Leistungen, die hier gezeigt wurden, mit einer Schablone über die letzten Leistungen von Amanda Nunes legst? Amanda Nunes ist die Anführerin, die Speerspitze der Gewichtsklasse. Ich denke, in dieser Form, mit dieser Leistungsfähigkeit, und da möchte ich beiden nichts wegtun, sie gehören mit dieser Leistungsfähigkeit zu den 10, 15 Besten der Welt vielleicht sogar, haben sie trotzdem überhaupt keine Chance gegen eine Amanda Nunes. Also vor allem bei Vieira könnte man sagen, Grappling und Cage Control und so weiter könnte sie vielleicht mithalten. Wenn sie diesen Jab so etabliert, könnte sie vielleicht in einer Schlagdistanz bleiben, die für sie erträglich wäre. Aber die defensiven Schwächen, wenn du so getroffen wirst mit Frontkicks und mit Overhands, wie sie hier von Tate getroffen wurde, über 5 Runden, bleibst du nicht stehen gegen Amanda Nunes. Und bei Tate haben wir die Physis besprochen. Ich glaube einfach, sie würde zermalmt werden von Amanda Nunes. So oder so.
Du hast da jetzt schon wahnsinnig weit gedacht. Also bei Misha Tate bin ich gerade das ganze Ranking durchgegangen gedanklich und habe mir die Duelle vorgestellt. Ich sehe wirklich relativ durchweg schwarz. Und um bis zu Nunes vorzukommen, muss Caitlin Vieira natürlich auch noch 1-2 Leute besiegen. Dann kann man sich ja auch mal vorstellen, ob sie jetzt gegen Nunes wirklich antritt oder nicht. Wie geht es generell in der Karriere im Bantamgewicht weiter? Keine Ahnung, wenn ich hier Namen lese wie Macy Chiasson, die kämpft halt einfach an einer Distanz, die wiederum für sie schwer ist, wo sie was überwinden muss. Ja, viel zu statisches Stil, also die muss auch stilistisch einfach, um sich mit vielen Stilen auch messen zu können, glaube ich, noch wirklich an sich schrauben. Also auch eine Holly Holm, die ist wirklich auch inzwischen nicht mehr die Jüngste, aber die bringt halt auch mal eine andere Gefahr im Stand mit.
Auf jeden Fall, mit mehr Kicks zum Beispiel auch, die ist auch nochmal kräftiger. Zum Thema Body Composition, so aus meiner Fitnesstrainer-Sicht, ist es natürlich auch schwieriger für eine Misha Tate, die 35 ist, athletisch von der Muskelmasse her nochmal draufzupacken. Sie ist in einer sehr guten Form, aber die durchschnittliche Form in dieser Gewichtsklasse ist auch sehr, sehr hoch. Wenn man sieht, was da für Frauen von der Knochenstruktur herumlaufen, das sind gewaltige Athletinnen, das sind Vorzeigesportlerinnen. Und da ist es mit 35 auch nochmal verdammt schwer, da große Dinge zu verändern. Das bringt mich aber zu Caitlin Vieira wiederum, die 30 ist, die im besten Alter ist, die sehr gute physische Voraussetzungen mitbringt und die immer noch technische Anpassungen rapider machen kann als eine Misha Tate in der jetzigen Phase ihres Lebens, ihrer Schaffenszeit. Das stimmt mich wiederum positiv. Aber am Ende des Tages muss ich immer als Analyst, als Kommentator, als Podcaster vergleichen, wo liegen die beiden mit der absoluten Spitze im Vergleich. Und die Spitze ist zum Beispiel Amanda Nunes. Und da muss ich sagen, auch wenn die hier gutes MMA gezeigt haben, das ist nochmal ein Klassenunterschied und das meine ich gar nicht böse. Das ist einfach ganz nüchtern, ganz neutral festgestellt.
Fact. Ja, schließe ich mich an.
Mic drop.
Genau, ich würde da auch, glaube ich, keine weiteren lobenden Worte mehr finden. Also,
Flo ist ein bisschen enttäuscht. Was ist los mit dir, Junge?
Ich weiß nicht, mich hat der Main Event gar nicht abgeholt. Also für mich wirklich, Caitlin Vieira, ja, muss echt noch aufbauen. Misha Tate sollte einsehen, dass für die Weltspitze nicht mehr reicht. Ich bin ein Miesepeter, aber ich glaube, nach der Werbepause habe ich wieder mehr Begeisterung. Da ist wirklich, also auf dem Rest der Karte ist ja sportlich deutlich höheres Niveau gekämpft worden.
Ihr habt den Mann gehört, er hat einen dicken Schädel und wir haben eine kleine Pause hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Episode 114. Flo ist wieder mit am Start und wir sprechen über den Co-Main Event von UFC Vegas 43. Es ging zur Sache im Weltergewicht der Männer. Sean Brady, der Youngster, besiegt den Routinier, den Veteran Michael Chiesa. Dieses Mal war es eine klarere Angelegenheit. Die Judges haben das dreimal 29-28 zugunsten von Sean Brady gewertet. Gegen einen Michael Chiesa, der ja ein alter Bekannter ist. Was erzähle ich euch da draußen? Das ist ein Wühler, das ist ein Arbeitstier. Aber meine erste Frage, Flo, ist er noch der Grinder oder ist er mehr der Moderator im feinen Anzug, der schön langsam vom Oktagon an den Tisch der Experten wechselt? Er wirkte mir in diesem Kampf zu freundlich, der lachte mir zu viel.
Ja, ist aber, glaube ich, eine Charaktereigenschaft, die er schon auch die ganze Karriere über mit sich trägt. Ich weiß nicht, vielleicht hat er sie nicht immer in den Ring getragen. Also ich glaube, charakterlich hat der Mann sich eigentlich nicht geändert. Eventuell schafft er es nicht mal, diesen Kampfsport-Dog im Oktagon selbst dann irgendwie in sich zu entfachen. Darauf würde ich mich vielleicht einigen. Aber dass er eigentlich schon mit einem Fuß draußen ist und letztendlich schon mit der Moderatorenrolle liebäugelt, wurde tatsächlich auch in einem Interview, ich habe gerade aus dem Stegreif, weiß ich nicht mit wem, aber hat er auf jeden Fall vorhin auch thematisiert, ich glaube bei Helwani, dass es auf jeden Fall eine Sache ist, die er nach der Karriere plant. Da hofft er, dass er dann eben auch mehr Zeit dafür findet. Aber Stand jetzt sei er ein Kämpfer. Gut, könnte jetzt auch sein, dass er das wirklich nur, also es wurde natürlich im Vorhinein aufgenommen, auf diesen Kampf, das Interview, vielleicht hat er es auch nur darauf bezogen, aber glaube eigentlich nicht, dass der Mann schon ans Karriereende denkt. Ich meine, wir haben eben gesprochen, dass Physis im Main Event einen großen Unterschied gemacht hat. Darauf würde ich auf jeden Fall auch in diesem Kampf eingehen. Also nicht, dass Sean Brady technisch dann auch einfach nur schlechter war und allein die Physis diese Kämpfe entschieden hat, beim besten Willen nicht. Der Mann ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Ich bin ziemlich begeistert. In dem Kampf hat er auch nochmal mein Ansehen deutlich erhöht. Aber Michael Chiesa hat ja in vielen Szenen wirklich auch Veteranen-Moves gezeigt und wusste mit Situationen, die echt brenzlig aussahen, umzugehen, konnte Positionen verbessern und hat im Stand halt regelmäßig für mich sogar besser ausgesehen. Klar, er hatte auch die bessere Reichweite, aber wenn ich so die Geschichte des Kampfs erzählen wollen würde, in eins zu setzen, würde ich sagen, Sean Brady hat in Situationen, in denen es im Stand brenzlig wurde, den Takedown in sehr guten Momenten angebracht und gesucht. Das ist für mich eigentlich die Sache, die den, ja, da hat er einfach gezeigt, dass er ein rundes Game hat und Situationen gut einschätzen kann, Fight IQ besitzt und ja, wenn Hände an seinem Kinn wehgetan haben, ist er da eigentlich, hat er die Distanz verkürzt. Trotzdem wusste Michael Chiesa eigentlich mit umzugehen und wurde, glaube ich, in dem Kampf durch Physis besiegt. Selbst auch wie im Main Event.
Ja, bin ich nicht ganz d'accord, aber ich finde es spannend, dass wir so darüber diskutieren. Also ich finde, Michael Chiesa hat diesen Kampf in den ersten beiden Runden wenig verschlafen. Er bricht Sean Brady sehr früh die Nase und schafft es nicht daraus, Kapital zu schlagen. Man hat aber wiederum gesehen, die letzten 45 Sekunden des Kampfes, da war dieser Dog, von dem du sprichst, da war der Beißer, da war er der Fighter, der Gas gegeben hat, der den Kampf in der Mount-Position schlagend beendet. Das habe ich aber über die lange Zeit, über lange Phasen des Kampfes überhaupt nicht so gesehen. Und seine körperliche Form, natürlich, er ist erst 33 Jahre alt. Also wenn wir vom Aufhören reden, muss er natürlich noch lange nicht. Der ist körperlich immer noch top in Schuss. Und wenn man ihn sieht, dann glaubt man auch nicht, dass der mal im Leichtgewicht gekämpft hat. Das erschreckt mich immer so, wenn ich sage, der Typ hat in der Gewichtsklasse 15 Pfund drunter gekämpft. Der ist fast 1,86 und der ist gebaut wie ein Haus. Also der Weight Cut, der muss mies gewesen sein, Alter. Wie hat der das geschafft?
Ja, genauso wie Zabit. Und wer irgendwie auch, hätte auch ein krankes Immunsystem bekommen, wenn er das weitergemacht hätte. Also der sah ja wirklich nicht gesund aus. Verstehe ich auch bis heute nicht, wie er das gepackt hat. Ja, also auf jeden Fall ist sein Weltergewicht richtig aufgehoben.
Er hat auch die Qualität fürs Weltergewicht, um da vorne mitzuspielen. Er war ja auch schon fast in Titelreichweite, hat dann gegen Vicente Luque verloren. In dem Kampf hat er mir auch ein bisschen zu überhastet, zu nervös gewirkt. Vielleicht hat ihn in diesem Kampf der Faktor rausgebracht aus seinem Flow, dass er wegen diesen Stichen ins Auge, wegen diesen Eye-Pokes früh zweimal ermahnt wurde und vielleicht hat er dann zu viel nachgedacht. Das kann auch sein. Also
wollte ich in der Sekunde sagen. Also ich bin ein bisschen bei dir, wenn du sagst, also ich weiß, wohin du willst, wenn du sagst, er hat den Kampf verschlafen. Das ist vielleicht eine Sache, die da so ein bisschen die Dynamik aus dem Kampf genommen hat und Sean Brady dann, wenn es irgendwie wirklich um den, ja, um wieder reinkommen, sage ich mal, geht, weniger verunsichert hat. Aber mir kam Chiesa in Runde 2 und 3. Ich hätte ihm keine der beiden Runden gegeben, aber ja, vielleicht Runde 3, aber eigentlich nein. Ich fand ihn in beiden Runden trotzdem Stand deutlich besser und ich hatte auch das Gefühl, Brady hatte regelmäßig Probleme mit der Reichweite.
Auf jeden Fall. Ich finde, Chiesa hätte die Reichweite, hätte den Jab noch stärker etablieren müssen. Hat zu viele Takedowns kassiert und gegen einen Sean Brady, der sich nach ein, zwei Minuten die Nase gebrochen hat. Nochmal, also ja. Der Typ ist tough, er ist mental stark, er ist kompakt, er ist jung, er ist immer noch ungeschlagen, der Typ ist 28. Ja, Black Belt im Brazilian Jiu-Jitsu, hat auch zwei seiner fünf Kämpfe in der UFC durch Submission gewonnen und alleine mal, wie er den Backtake hält, wie lange, wie gut und wie technisch kontrolliert gegen einen der besten Grappler der Division, gegen einen starken Mann, gegen einen physisch starken Mann, das hat diesen Kampf gewonnen. Erstens die Takedowns, aber noch viel mehr, was er mit den Takedowns gemacht hat. Wie lange er Michael Chiesa am Boden halten konnte. Wer zur Hölle, wer kann Michael Chiesa minutenlang mit einem Body Triangle von hinten kontrollieren? Teilweise hat er nicht mal den Underhook geholt. Der hat nur mit Body Triangle und mit Körpergefühl den kontrolliert und dominiert. Das ist Weltklasse, Freunde. Also wenn wir von einem guten Backtake sprechen in der Division, zeigt mir mal einen, der das so gut macht wie Sean Brady. Das war ausgezeichnet. Das hat ihm den Kampf gewonnen.
Habe ich mir auch durchgehend vor Augen geführt, mit wem er das da veranstaltet. Und Chiesa hat halt auch trotzdem diese Qualität, von der, die du gerade guterweise, absolut berechtigterweise nochmal angesprochen hast, er hat die schon in vielen Szenen gezeigt, wie er irgendwo Clinch-Situationen, also häufig war ja Brady schon im Stand am Rücken, wie er sich da dann nochmal gedreht hat, häufig dann doch auch mit den Situationen dennoch gut umgegangen ist, aber ja, wenn es mal zum Boden ging, und das ging sehr regelmäßig, dann hast du schon recht, diese Kontrollzeiten waren sehr, sehr lange, aber er konnte sie auch trotzdem in jeder Runde zumindest irgendwann wieder lösen und das hätte halt nicht jeder geschafft, wie du, also
auf jeden Fall. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, wenn man die Takedown-Zahlen von Brady nimmt, 2 von 3 in der ersten, 1 von 3 in der zweiten, 2 von 2 in der dritten. In der dritten Runde, wo die Ecke von Chiesa sagt, you gotta push it, du musst jetzt rausgehen, du musst was zeigen, da kontrolliert er in 3 Minuten und 20 Sekunden und am Ende der Runde kommt Chiesa, völlig richtig, was du da ansprichst, raus und geht nochmal los auf Sean Brady wie die Fledermaus aus der Hölle, kommt mit dem Flying Knee, kommt mit Kombinationen am Zaun, landet in der Mount, lässt da nochmal die Hände regnen. Diese Dringlichkeit, diese Bissigkeit, diese Giftigkeit, dieses ich zeig's dir jetzt, ich beiß auf den Mundschutz und gehe nach vorne, das hätte ich mir eher gewünscht. Ich denke, der Fighters Fighter in diesem Kampf war 2,5 Runden lang Sean Brady und von Michael Chiesa bin ich anderes gewohnt. Natürlich liegt das auch an einem starken Gegner. Du bist nur so stark, wie es der Gegner zulässt und Sean Brady hat, auch wenn er Defizite im Stand offenbart hat, mag vielleicht an der gebrochenen Nase liegen, auch wenn er es am Schluss nochmal vielleicht unnötig spannend gemacht hat, hier wieder eine Feuertaufe bestanden. Also immer noch ungeschlagen. Ich sag's nochmal, der marschierte nach vorne im Weltergewicht. Mit dem Mann ist zu rechnen.
Auf jeden Fall. Ja, also ich fand Chiesa, du hast es gerade gesagt, Ende der dritten Runde nochmal schön aggressiv. Ich fand auch, da hat doch die Runde sehr aggressiv begonnen. Aber mit Aggression geht halt auch so ein bisschen Unkontrolliertheit einher, wenn das ein Wort ist, Unkontrolliertheit. Ja, ja. Doch. Und das hat dem Takedown letztendlich auch leichter gemacht. Also, und da war es halt irgendwo, da hatte ich so das Gefühl, krass, der bewegt sich, der kämpft halt auch wie ein Veteran. Brady war, glaube ich, Runde 3 zu Beginn schon auch mal kurzzeitig ein bisschen angeschlagen.
Auf jeden Fall.
Extrem wackelig, aber der hatte Schmerzen auf jeden Fall, der musste sich kurz mal sammeln. Und dann hat er halt wirklich diesen wilden Stil, den Chiesa dann halt einfach versucht hat durchzubringen, so gut ausgenutzt und den Takedown geholt. Also ja, holt sich da wieder den Rücken, war sehr, sehr eindrucksvoll.
Die dritte Runde ist die Runde, glaube ich, die man Michael Chiesa geben kann, wahrscheinlich geben muss. Auch wenn Brady da Argumente auf seiner Seite hat. Wie gesagt, 2 von 2 Takedowns. Bei den Significant Strikes ist es natürlich überwältigend. Das waren 17 zu 3 für Chiesa. Der beendet die Runde in der Mount, schlägt dann aus der Mount zum Kopf. Aber das war alles zu spät. Mehr investiert und mehr kontrolliert hat Brady, der hier auch wichtige Erfahrungswerte gesammelt hat mit seinen 28 Lenzen gegen einen Kämpfer, der knapp davor stand, gegen Kamaru Usman kämpfen zu können. Usman hat ja eine Zeit lang gesagt, hey, also vergesst bitte Michael Chiesa nicht. Wenn der noch einen gewinnt, wenn der Vicente Luque schlägt, würde ich gerne gegen den kämpfen. Ich halte den für einen fähigen Mann. Ist nicht so gekommen, aber das spricht ja für die Qualität von Michael Chiesa, die ich hoffentlich deutlich genug beleuchtet habe. Ich habe hier gesagt, er hat eine Zeit lang verschlafen, er hat viel zu wenig Kapital geschlagen aus seiner Länge, aus seinem Jab, aber Chiesa ist ein richtig starker Mann und das ist eine Mega-Leistung gewesen. Das ist eine Mega-Kerbe für Sean Brady, die er da in seinen Gürtel schnitzen kann.
Ja, auf jeden Fall. Großer Erfahrungsschatz, den du jetzt auch angesprochen hast. Natürlich mit so einer Klasse auch konfrontiert zu werden, ist vermutlich aber auch zu merken, hui, so wild war der Kampf jetzt eigentlich nicht. Ich habe eigentlich häufig das gemacht, was ich eben gut kann. Und das ist Grappeln. An die Anstrengung wird er eigentlich gewöhnt sein. Und der wirkte schon Ende der Runde 3 einfach auch ein bisschen müde. Das ist natürlich so ein Faktor, den man sich schon auch vor Augen führen muss. Wie gut kann so eine physische Kante, der hat ja wirklich einen richtig muskulösen Rumpf, krasse Brustpartie, also dieser Oberkörper ist ja wirklich ein
stabil.
Stück Muskel, definitiv stabil. Ist halt die Frage, wie jemand mit solch einer Physis, inwieweit der wirklich auch Konditionen für 5 Runden aufbauen kann und daraus dann wirklich auch Rückschlüsse ziehen kann.
Ja, das ist so ein Thema, das wir heute ganz schön zerlegt haben, so Body Composition und auch das mit verbundene Weight Cutting, wie viel Kondition hast du, wenn du eine Menge Kraft hast und so weiter, vielleicht reden wir da gleich nochmal drüber. Meine Frage ist, wie viel Geld hat Sean Brady bereits für Tattoos ausgegeben? Der Junge sieht ja aus wie eine Landkarte, was ist da los?
Also ich bin nicht tätowiert, wie war dieser komische... Tätowierte sind kriminell, das war doch irgendwie so ein Joke, den eine Zeit lang durchs Internet kursiert ist und den auch viele Promis irgendwie nicht gerafft haben. Ja, ich krieg's nicht ganz zusammen, hab's nur beiläufig bekommen. Also ich bin jedenfalls nicht kriminell, hab keine Tattoos, aber...
Ich hab Tattoos schon, und bin nicht kriminell, also...
Ist ja nur
best of both worlds.
Und Tattoo-Nadeln sind auch keine Igel, da werden auch keine Tiere für gequält. War so ein eigenartiger Trend, den es irgendwann mal auf Facebook, glaube ich, gab, als Facebook eine Sache war. Jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe keinen Erfahrungsschutz, aber ich weiß natürlich auch, wie teuer Tattoos sind und wurde auch ja selbst im Kommentieren so ein bisschen thematisiert. Er meint wirklich, ich höre es auf, wenn ich keine Stelle mehr am Körper finde. Die einzige Sache, wofür ich Probleme mit meinen Eltern bekomme, ist das Gesicht. Das hat man aber auch gesehen, den Nacken, ja, der war dann doch okay, also ich glaube, der Hals wird auch noch voll gemacht. Ja, du, wem es gefällt, warum nicht? Das Rückentattoo ist schon sick eigentlich, gefällt mir.
Altersvorsorge bei seinem Tätowierer läuft, wird immer regelmäßig eingezahlt. Über die Körperlichkeit auch nochmal zu sprechen, das geht mir auch gar nicht aus dem Kopf, zu Beginn auch gesagt, bei den Frauen müsste man gewisse Partien wegrechnen. Ich weiß gar nicht, ob das so viel ausmacht, weil Knochenstruktur ist das eine, aber Muskeln aufzubauen, wenn wir hier einen Sean Brady sehen, hat verschiedene Vorteile, auch beim Weight Cutting. Wenn du viel Muskulatur hast, kannst du viel Wasser loswerden. Und deswegen glaube ich, dass so ein massiver Mann wie der diesen Weight Cut relativ lange machen kann. Muskeln beinhalten das meiste Wasser, teilweise 70% ungefähr zu 70% besteht der Muskel aus Wasser. Das heißt immer, jemand, der relativ muskulös ist, kann viel Gewicht loswerden wiederum. Die meisten meinen ja, das hat mit Fett zu tun, mit Fettabbau im Fightcamp und so weiter. Nee, ist de facto nicht so.
Ist klar, nein, ja.
Das meiste kannst du in der Muskulatur speichern. Mit diesem Wassercut kannst du da das meiste Gewicht machen. Und da fällt mir auch nochmal Miesha Tate ein. Ich glaube einfach, sie ist nicht so muskulös wie eine Amanda Nunes oder wie eine Caitlin Vieira. Wenn du dir den Schultergürtel ansiehst von Amanda Nunes, dass die Delta-Muskulatur ist ja wirklich ausgeprägt. Die hat lange und stabile Arme. Der Trizeps ist fleischig, da ist was dran. Und so ist Miesha Tate einfach nicht gebaut. Und in ihrem Alter mit 35 da nochmal so ranzuklotzen, so muskulös zu werden... Das ist zeitlich schwierig, da brauchst du lange Zeit, da sprechen wir nicht von Wochen, da musst du über Monate hinweg planen und das nimmt dir so viel davon, von der Zeit, dich als Kämpferin besser aufzustellen, dass das der Point wahrscheinlich of diminishing returns ist, wie man im Englischen sagt, also wo du zwar viel investierst, aber im Verhältnis zu dieser Mehrinvestition fast nichts mehr rausbekommst. Ja. Deswegen das nochmal zur Veranschaulichung. Ich glaube, ich habe jetzt erst spät kapiert, wo du da hin wolltest, aber ich glaube, in den Stellen, wo da Gewicht du vermutest, ist glaube ich gar nicht so viel Gewicht, dass man sagen könnte, da könnte man 10 Pfund machen. Also da würde ich eher sagen, eine Kämpferin, sprechen wir vielleicht in der nächsten Ausgabe drüber, wie Taylor Santos, die extrem muskulös ist und die extrem niedrigen Körperfettanteil mitbringt und genau auch nochmal die richtige Körpergröße und Armlänge und Beinlänge hat, die kann ins Fliegengewicht. Da kann man vielleicht nochmal dieses Thema auspacken und aufgreifen und nochmal genauer drauf eingehen.
Ja, können wir sehr gerne. Also am Ende des Tages komme ich mir gar nicht so wirklich vor, als hättest du mich gerade so sehr gegen mich argumentiert. Also das letztendlich auch, worauf ich hinaus wollte, vielleicht sehe ich wirklich die Prozentzahlen als zu groß an. Vielleicht hast du da recht, du, so viel ist es gar nicht. Aber am Ende des Tages hast du auch jetzt gesagt, Muskelmasse ist am Ende des Tages Gewicht, das du für einen Weightcut nutzen kannst. Ja. Fett selbstverständlich nicht. Nur darauf wollte ich hinaus, das ist eben Fett, dass sie einfach weder physisch nutzen kann, noch, also es gibt hier keine Kraft oder ähnliches und letztendlich, ja, Energiereserven, darüber muss man nicht argumentieren in 5 Runden. Glaube, das bringt dir an der Stelle auch nicht wirklich viel. Sean Brady, wie du richtig gesagt hast, muskulöser Typ, kann harte Weightcuts machen, aber die Medaille muss man dann natürlich auch betrachten. Muskelmasse verbraucht eben auch viel Sauerstoff und dementsprechend ist halt auch die Frage, ob der Mann es wirklich schaffen kann, 5 Runden zu kämpfen und dann irgendwie wirklich am Training allzu viel Stellschrauben zu verändern oder ob das wirklich auch eine Bedingung ist, ob das eine Kehrseite ist, mit der er einfach leben kann. Für 5 Runden Vollgas bin ich vielleicht körperlich dann doch nicht aufgestellt. Dafür habe ich eben ziemlichen Wumms in den Händen und hiefe Michael Chiesa am Boden rum, wie ich das eben möchte.
Ja. Ja, kurz nochmal über die Zahlen. Caitlin Vieira, Platz 7 in den Rankings war sie. Misha Tate war Platz 8. Da haben wir gesagt, Tate wird vielleicht rausrutschen aus der Top 10. Vieira ein Stückchen nach vorne marschieren. Hier ist der Unterschied deutlicher. Chiesa war auf Platz 6, wird jetzt so an den Rand der Top 10 rutschen. Aber Sean Brady auf 14 dürfte einen richtig großen Sprung machen. Ich glaube, den größten von allen auf der Card hier.
Ja, definitiv. Um vielleicht die Rede nochmal so ein bisschen abzuschließen, ich finde es am Ende des Tages auch einfach schade. Also am allertraurigsten finde ich, dass es diese Weightcuts in den Dimensionen überhaupt gibt. Aber gut, dass man jetzt einfach zumindest für heute akzeptiert. Ich finde es schade, wie selten die Zahlen veröffentlicht werden, wie viel die Fighter oder Fighterinnen wirklich am Tag des Kampfes auf die Waage bringen. Das für mich immer sehr, sehr spannend zu sehen und ja, selten einzusehen.
Das ist immer schön, wenn man vor Ort ist. Also ich freue mich wirklich auf GMC 26 in der Köpi Arena, weil man da auch mit allen Kämpfern persönlich sprechen kann. Und dann kann man sagen, du, jetzt sag mal, Hand aufs Herz, wie lief der Weightcut? Wo hast du angefangen? Wann hast du angefangen? Wie viel hast du da gewogen? Und da sind die Unterschiede wahnsinnig groß. Also da gibt es Leute, die fangen mit 13, 14, 15 Kilo drüber an, auch in den mittleren Gewichtsklassen. Und dann gibt es ein paar, die sind 3 bis 5 Kilo drüber. Und die sind eigentlich immer in Reichweite. Die können so einen Kampf 1-2 Wochen Short Notice locker annehmen. Bei anderen ist das komplett unmöglich.
Unmöglich, ja.
Das hat eben auch mit Körperkomposition zu tun. Und je älter man wird, desto schwieriger ist es, die Körperkomposition zu verändern. Genetik macht da natürlich viel aus. Und ich denke, wir müssen einfach allgemein so eine Folge wieder machen über Weightcutting und über so Randthemen, über die man nicht so explizit spricht, wenn man über die Kämpfe und den Verlauf und die Taktiken und Techniken und Stärken und Schwächen spricht. Ist sehr, sehr interessant. Dein Beginn von heute war ein bisschen strange, geht mir auch gar nicht aus.
Ja, ich habe den auch nicht gut formuliert.
Ich habe es auch irgendwie, hat sich eingebrannt bei mir. Meine Frage ist jetzt, was ist, wenn ein Kämpfer Wadenimplantate hätte oder wenn eine weibliche Kämpferin Implantate hat, rechnet man dann das vielleicht raus oder so?
Also, es ist so banal, aber Joanna lässt sich so ein Kram einsetzen, denkt, oh, hoffentlich schafft die es noch sauber ins Strohgewicht zu kacken. Es ist Gewicht, mit dem sie vorher nicht gearbeitet hat.
Ja, ja, klar. Ja. Ich verstehe, was du meinst, aber das wird eine Ausgabe für einen späteren Tag. Das war auf jeden Fall mal die Ausgabe 114 über die Main Events der UFC Fight Night. Vieira gegen Tate aus Las Vegas, Nevada, fand ja statt im UFC Apex. War relativ wenig Publikum. Kamaru Usman habe ich gesehen, Charles Barkley habe ich gesehen, den Round Mount of Rebound. Und ja, morgen sprechen wir über den Rest der Main Card. In der Zwischenzeit sage ich danke Flo. Ihr da draußen bleibt sicher, ihr bleibt sauber und safe. So long. Kuss aufs Auge. Hackman out.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.